Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Susanne Burg.
Guten Tag und herzlich willkommen zu Vollbild. Heute mit einigen Außenseitern als Protagonisten.
Doof, sagt man. Der Soldat, er sei ein Sonderling. Und dass er etwas Geheimnisvolles mit sich trägt.
Das Geheimnis um den Soldaten, der Rose heißt und von Sandra Hüller gespielt wird, das beleuchtet der neue Film von Markus Schleinzer, der Titel eben Rose. Und wir blicken auf eine stille und sehr besondere Freundschaft in einem neuen Film von Thomas Stuber, Der Frosch und das Wasser heißt er. Außerdem geht es um geschönte Leben, um Michael und die Macht der Nachlässe. Denn seit einigen Tagen ist das Biopic über Michael Jackson in den Kinos. Thomas Stuber gehört zu den Regisseuren im deutschen Kino, die sehr genau hinschauen und die Geschichten oft dort finden, wo man sie vielleicht nicht sofort vermutet. Etwa in einem Großmarkt wie in den Gängen oder in nächtlichen Begegnungen am Rande der Stadt in die stillen Trabanten. Es sind Filme voller Ruhe, Empathie und einer gewissen Poesie des Alltags. Sein neuer Film »Der Frosch und das Wasser« führt das weiter. Im Mittelpunkt steht Buschi, ein junger Mann mit Down-Syndrom, der nicht viel redet. Er lebt in einer betreuten Wohngruppe und schließt sich bei einem Ausflug nach Köln unbemerkt einer japanischen Reisegruppe an.
Wo ist denn der Buschi? Ja, wo ist er?
Keine Ahnung.
Paul, wo ist Buschi?
Welches ist Buschi?
Während Buschis Betreuerin verzweifelt nach ihm sucht, reist Buschi mit der Reisegruppe durch Deutschland und entwickelt eine stille Freundschaft zu seinem Sitznachbarn im Bus, dem ebenso schweigsamen Hideo. Hideo wiederum hat seine eigenen Gründe für die Reise. Er ringt mit dem Verlust seines Bruders. Mehr erzählt uns jetzt Thomas Stuber selbst, denn er ist hier im Studio. Guten Tag.
Hallo.
Ja, die Geschichte basiert auf einer Idee von Drehbuchautor Gotthard Kuppel. Was hat Sie an diesem Stoff sofort gepackt, sodass Sie dachten, das wird der nächste Film?
Ach, das ist schon eine ganze Weile her. Wir waren gerade mit in den Gängen auf der Berlinale. Das war 2018, 2019. Da habe ich dieses Drehbuch bekommen von Gotthard Kuppel und das hat mich völlig fasziniert. Ich würde sagen, umgehauen, diese Grundidee. Ich dachte, wer kommt denn auf so eine Idee, diesen Mann da aus dem betreuten Wohnen, der sich dieser japanischen Reisegruppe anschließt, darin aufgeht und erwartet nicht wieder gesehen. Das fand ich so erfrischend und so schön, das wollte ich unbedingt machen.
Und dann haben Sie beschlossen, machen wir und jetzt kommt der Film raus. Nein, naja, so der Weg war wahrscheinlich noch ein bisschen schwieriger.
Na, so geht das immer beim Film machen. Ich will einen Film machen und dann wird er gemacht, zack, ist fertig, dann mache ich den nächsten. Nein, das ist ein... Das
Sie
ist
sind
ein,
bekannt dafür, ein Film nach dem anderen.
Langer, langer, steiniger, schwieriger Weg. Wir haben über einen längeren Zeitpunkt an dem Drehbuch gearbeitet, dann der Gotthard und ich. Die Finanzierung zog sich, wir mussten auch nach der Finanzierung schreiben, ne? Da bekommt plötzlich dann Geld woanders her, dann muss der Reisebus quasi umgelenkt werden, nimmt eine neue Reiseroute an und dann überlegt man, was kann man dann und so weiter. So, das war ein langer, kurvenreicher Weg. Und dann ist noch der Shoei Yamamoto dazugekommen, weil irgendwann war dieser Punkt, na gut, ihr schreibt jetzt hier so eine Tragikomödie, deutsch-japanisch so, und jetzt müssen wir das mal nach Japan bringen. Ne? Du brauchst dann japanischen Hauptdarsteller, du brauchst japanische Drehorte, du willst da drehen, du musst das japanisch koproduzieren und so. Und dieses Übersetzen ist nochmal eine Neuüberarbeitung dieses Drehbuchs gewesen. Da setzt du nochmal ein ganz neuer Prozess ein.
Ja, ich könnte mir auch vorstellen, also die Freundschaft zwischen einem Deutschen mit Down-Syndrom und einem schweigsamen Japaner, ich könnte mir vorstellen, dass da auch das Thema Stereotype und Klischees bei der Arbeit ein Thema waren, oder?
Ja, also grundsätzlich haben wir gedacht, also ich habe mir das Thema nicht ausgewählt, weil es inklusiv ist, sondern die Geschichte hat mich berührt, die Geschichte ist toll und es gehört eben dazu, dass sie inklusiv ist. Ich versuche das immer und die Geschichte tut es auch, das so selbstverständlich, so normal wie möglich darzustellen. Es war mir ein großes Anliegen, keinen Krankheits- oder Film über jemanden mit einer Behinderung zu machen. Das interessiert mich nicht.
Genau, und trotzdem könnte ich mir vorstellen, dass die Vermeidung von Klischees, so hätte ich es vielleicht eher formulieren sollen, ein Thema sein könnte, ne?
Nein, absolut. Vermeidung von Klischees ist sowieso immer gut. Mhm. Auch wenn jedes Klischee eine Wahrheit in sich trägt, sollte man sie, glaube ich, dann so im Geschichtenerzählen doch immer wieder überprüfen, ist das denn da am richtigen Platz? Nein. Was ich mitbekommen habe auf diesem Weg vorher, ist natürlich, dass es werden sich viele Sorgen gemacht, was man alles falsch machen kann, was ich alles falsch machen kann. Und es war so gebetsmühlenartig, natürlich immer wieder gesagt, nein, das machen wir so, das wollen wir so und das hat einen guten Grund dafür und so. Aber natürlich muss ich diesen Beweis dann immer erst antreten und gleichzeitig, es ist wie ein Rätsel sozusagen, gleichzeitig brauche ich es aber, damit ich den Beweis auch antreten kann. Aber ihr wollt es quasi vorher schon bewiesen haben, das kann ich euch nicht geben. So, ne? Also das nur so als kleine Illustration, wie das beim Filmemachen dazugehört.
Diese Verbindung, diese Verknüpfung zwischen Bushi und Hideo ist ja irgendwie sehr besonders. Sie funktioniert jenseits von Worten. Was ist es eigentlich, was diese Verbindung ausmacht?
Ich weiß es nicht. Will ich es wissen, ist vielleicht etwas, wo der Film drauf zusteuert. Ist es wirklich immer erklärbar, A und B zusammenführbar, um zu sagen, daraus ergibt sich dann C, warum zwei Menschen füreinander beschaffenen, sei das Frau und Frau, Frau und Mann oder zwei Männer in diesem Falle hier. Der Bushi funktioniert oder ist nicht glücklich in seinem Zuhause zu Beginn, obwohl da es ihm eigentlich auch an nichts fehlt, jetzt oberflächlich betrachtet. Und der Herr Kitamura gleichzeitig sucht in keiner Form nach irgendeiner Begleitung auf diesem Weg. Der will nicht gestört werden. So, das macht die beiden zu einem klassischen Odd Couple in so einem Film. Also eigentlich zwei Menschen, wo man sagt, die passen doch gar nicht zusammen. Und natürlich gerade die. Ne? Das ist der Spaß der Geschichte. Das ist dieser Film sozusagen. Gerade die, über ein paar Hürden sind gar nicht viele sozusagen, so wachsen die zueinander und verstehen sich nonverbal. Und dadurch passen sie doch wunderbar zusammen.
Ja, ja, und das hat natürlich auch immer wieder mal so ein bisschen Komik birgt es in sich, gerade diese Verständigung über kulturelle und sprachliche Grenzen hinweg. Nun waren Sie ja der Regisseur, was können denn Bilder, was Sprache nicht kann?
Naja, das ist das Urwesen des Films, ne? Abgesehen davon, dass vor dem Tonfilm der Stummfilm da war, aber Dialog... Oder? Es sollte eigentlich immer noch sozusagen so ein besonderer Zusatz sein. Eigentlich können wir doch über Bilder alles viel direkter, der nächste Schritt wäre dann eigentlich nur noch die Musik, oder? Habe ich irgendwo mal dann gelernt, noch direkter, noch emotionaler, noch direkter trifft die Musik. Aber die Bilder können, anders als eine Beschreibung mit Worten sozusagen, viel direkter auf etwas hinweisen. Und das natürlich, wenn das gelingt, ist natürlich so richtig der Zauber des Kinos.
Hat sie dabei auch das japanische Kino beeinflusst? Also gerade wenn es jetzt auch so um stille Zwischenräume geht?
Also ich bin ein großer Ozu-Fan. Also wenn man so die Filme, die ich mache, sieht, die quasi die Art und Weise, wie wir filmen, dann gibt es da schon einige Parallelen. Hier ist es wirklich so, dass ich ganz hinten wirklich fast Zitate anwende zu Ozu, den ich, wie gesagt, wahnsinnig bewundere. Und der nächste im Bunde, für mich ist das so eine Dreieinigkeit aus Kaurismäki, Jarmusch, aber hier halt eben Takeshi Kitano, der mit den anderen beiden fast auch noch verwandt ist, seelenverwandt ist, der spielt hier auch nochmal eine große Rolle.
Aladin Detlefsen spielt ja jetzt nun Bushi und er muss ja eben auch diesen schweigsamen Bushi spielen. Ich habe gelesen, das war gar nicht so einfach, weil er immer sehr viel reden wollte. Wie haben Sie diese Rolle mit ihm erarbeitet?
Ja, also Aladin wollte das unbedingt machen, wollte gerne den Bushi vor der Kamera verkörpern, aber er wollte mir eigentlich immer beibringen und sagen, naja, ich soll noch mal drüber nachdenken, ob das nicht doch schöner ist, wenn der Bushi redet und so. Und ja, das können wir mal ausprobieren und so weiter. So, ich kam natürlich damit so, Aladin, das ist was ganz Besonderes, wenn du dich einschränkst in deiner Rolle, wenn da bestimmte, ne, die gehörlose Frau, der blinde Mann oder hier eben der Bushi, der nicht spricht, so, das, ne, lass uns etwas Besonderes draus machen. Das hat funktioniert. Und darüber haben wir dann geübt quasi, ne, wie kann man jetzt ohne so eine große Theatralik, ne, ohne so ein großes Theater, weil wir ja nicht auf der Bühne, sondern vor der Kamera sind, wie kann man ohne Worte und ohne die riesige Mimik sozusagen trotzdem die, sagen wir mal, emotionalen Prozesse, die Berührung, die Traurigkeit bei dir und so weiter so dann spürbar machen.
Neben Aladin spielt Kanji Tsuda den Hideo. Wie hat diese Zusammenarbeit funktioniert? Denn auch bei beiden ist es ja so, dass sie sprachlich wahrscheinlich sich nicht so gut verständigen konnten. Ne?
Kanji Tsuda ist ein fantastischer Schauspieler und ein wunderbarer Mensch. Kanji spricht kein Deutsch und sehr wenig Englisch. Das machte das Drehen natürlich mühsam oder eben besonders so. Ne? Es war immer so, ist ein Extraweg immer nötig gewesen, so im Verständigen. Aber je länger es dauerte, eben immer weniger. Ich fand das wirklich ganz spannend, wie die Wirklichkeit hier, die Wirklichkeit unserer Dreharbeiten, dann wirklich den Film kopiert hat, wiedergespiegelt hat, weil es eben dann bei uns auch, es funktionierte irgendwann zwischen den beiden sowieso auf magische Art und Weise wahnsinnig schnell, eigentlich von der ersten Begegnung an, aber es funktionierte bei uns allen dann irgendwann auch ohne Worte, eben wie in diesem Film.
Wenn wir jetzt nochmal Ihre beiden anderen Filme in den Gängen und die stillen Trabanten mit hineinnehmen in den Mix. Ihre Filme erzählen oft von ja, so stillen Existenzen und von eher unscheinbaren Orten. Was fasziniert Sie denn an diesen Welten, an diesen Zwischenwelten?
Also nicht nur bei mir, auch bei den Filmen von den Dardenne-Brüdern oder ja eben doch wieder Karus Mäki oder so. Ich mag dafür ins Kino gehen und ich mag auch für diese Filme, diese Bilder, diese Lebenswelten stehen, weil dieses Besondere im Gewöhnlichen, im Alltäglichen, der oder die Außenseiterin, die nicht so eine Rolle spielt, in unserer täglichen Wahrnehmung nicht so glamourös ist oder sowas so. Ich weiß nicht, da habe ich einfach eine große Berührung zu. Diesem kleinen Glück, und die Leinwand tut ja dann schon ihr Übriges, da ein großes Glück draus werden zu lassen. Und da schlummern, wie ich finde, einfach die besten Geschichten.
Auf der Leinwand sehen wir dann ja häufig eine Mischung aus Realismus und fast magischen Momenten. Wie schwierig ist es so, diese Balance zwischen einer alltäglichen Darstellung und Poesie zu finden?
Weiß ich nicht. Das hat viel mit Ausprobieren, auch Fehlern zu tun oder bestimmten Dingen, die man jetzt natürlich auch im Laufe der Jahre gelernt hat. Ich glaube, der Schlüssel liegt im Detail, in der Genauigkeit. Wieder auch nicht nur bei mir, ich habe das nicht erfunden, auch bei vielen anderen großartigen Regisseurinnen und Regisseuren. Die genaue Beobachtung, dem Detail wertzuschenken und es natürlich auch zu schaffen, es dem Publikum sichtbar zu machen, dass es da auch hinguckt. Details zu finden, die natürlich auf das Gefühl oder auf die Geschichte, die erzählt werden soll, auch ganz wunderbar passen und sie quasi symbolisieren. Und da entsteht dann, glaube ich, sowas wie magischer Realismus.
Es geht ja auch immer wieder so um Einsamkeit, um Begegnung, um die Möglichkeit von Nähe. Sehen Sie den neuen Film, Der Frosch und das Wasser, da als Fortsetzung dieser Themen oder als neuen Schritt?
Beides. Ich glaube, ich kann nicht aus meiner Haut. Ich werde immer solche Art von Filmen machen, solche Geschichten suchen. Aber mit jedem Film entdeckst du was Neues, entwickelst du dich auch weiter. Ich glaube, so in den Filmen, die wir bisher gemacht haben, ist der Film sehr lebensbejahend, sehr leicht, weiß ich nicht, aber sozusagen märchenhaft, fröhlich, zugewandt und so. Und so einen Film wollte ich machen, dass das Publikum da auch auf eine Art und Weise ja beglückt und befriedigt aus dem Kino geht.
Und ab kommenden Donnerstag hat man die Chance, genau so aus dem Kino zu gehen. Der Frosch und das Wasser, so heißt der neue Film von Thomas Stuber. Vielen Dank für den Besuch.
Dankeschön.
Manchmal kommt eine Serie aus dem Nichts und trifft einen Nerv, von dem man gar nicht wusste, dass er so frei liegt. Genau das ist Baby Reindeer passiert, als es vor 2 Jahren erschien. Ein schonungslos persönliches Drama über sexuellen Missbrauch, über Trauma, Obsession und Selbstentblößung. Die britische Miniserie hat seinen Schöpfer Richard Gadd quasi über Nacht zu einer der spannendsten Stimmen im Serienfernsehen gemacht. Jetzt legt Gadd nach mit Halfman, einer neuen HBO-Serie, die erneut dorthin geht, wo es weh tut, nämlich in die Abgründe männlicher Identität, in Gewalt, Scham und das, was oft unausgesprochen bleibt. Meine Kollegin Anna Wollner hat alle 6 Folgen der Serie schon gesehen, die seit gestern bei HBO Max online ist. Anna, worum geht's denn genau bei Halfman?
Ja, im Kern ist die Serie eine jahrzehntelange Beziehungsgeschichte zwischen 2 Männern, Niall und Ruben. Die wachsen gemeinsam auf in Glasgow, fast wie Brüder. Und diese Verbindung, die ist von Anfang an geprägt von Gewalt, von Abhängigkeit und einer ganz tief sitzenden Unsicherheit darüber, was es eigentlich heißt, ein Mann zu sein. Die Serie, die springt zwischen den 80ern und der Gegenwart und steuert auf ein Wiedersehen zu, bei dem all diese verdrängten Konflikte eskalieren bei der Hochzeit von Niall. Und dabei zeigt sie, wie sich diese toxische Dynamik zwischen den beiden wirklich über Jahrzehnte aufgebaut hat und dann auch immer weiter zuspitzt.
Also toxische Männlichkeit als großes Thema, ein Thema, das ja viele Serien der Zeit aufgreifen, Adolescence im vergangenen Jahr oder auch die Neuadaption von Herr der Fliegen, um nur 2 Beispiele zu nennen, die haben wir auch bei uns in Vollbild immer im Serienquartett besprochen. Was zeichnet denn Halfman in deinen Augen in der Hinsicht aus?
Naja, dass die Serie das Thema wirklich spürbar und auch ein Stück weit körperlich erfahrbar macht. Also ging es mir zumindest beim Gucken. Es ist weniger so eine klassische Erzählung als ein emotionaler Dauerzustand. Und dieser emotionale Dauerzustand, den ich auch irgendwann hatte, der besteht aus Wut, Gewalt, hatte ich zum Glück nicht, aber auch Konkurrenz und auch so eine seltsame Form von Nähe zwischen den beiden. Und das zeichnet die Serie dann auch aus. Also Männlichkeit wird hier nicht erklärt, sondern wirklich vorgeführt als etwas, was permanent unter Druck steht. Also Stärke zeigen, Kontrolle behalten, keine Schwäche zulassen. Darunter liegen aber gerade bei Niall Angst, Scham und Unsicherheit. Und die Serie ist dabei ziemlich kompromisslos. Jetzt nicht subtil, nicht zurückhaltend, sondern wirklich laut, intensiv. Manchmal fast überfordernd, aber genau dadurch trifft sie, finde ich, auch so einen Nerv.
Nicht so subtil haut die Serie dabei quasi mit dem Holzhammer auf diesen Nerv oder geht sie ein bisschen feinsinniger vor?
Es kommt schon der Holzhammer zum Einsatz, aber das braucht's auch so ein bisschen. Also Feinsinn oder Fingergespitzengefühl gibt's eigentlich gar nicht, aber das ist pure Absicht. Die Figuren, die sind natürlich teilweise wirklich stark zugespitzt, gerade je weiter sich die Serie der Gegenwart annähert. Ruben, der von Richard Gere selbst gespielt wird zum Beispiel, der wirkt fast wie so eine Verkörperung von ungefilterter männlicher Gewalt. Jemand, der Nähe sofort in Dominanz übersetzt und trotzdem ist das nicht völlig überzeichnet, eher als so ein Extrem angelegt, was passieren kann, wenn Männlichkeit sich wirklich nur ausschließlich über Härte definiert. Daneben steht dann Niall, viel sensibler, viel verletzlicher, selbst im Erwachsenenalter noch total unsicher. Und diese Unsicherheit, die versucht er dann eben auch mit seinem aggressiven Auftreten ja so ein Stück weit zu übertünchen. Also der steht überhaupt nicht zu sich selbst. Und genau in dieser Konstellation entsteht dann so eine Dynamik, die beide Figuren gegenseitig festhält. Das ist fast wie so ein System, aus dem keiner wirklich ausbrechen kann und das am Ende beide wirklich nach unten zieht.
Also das klingt nach einer ziemlichen Spirale der Gewalt nach unten, oder?
Ja, also einen Hoffnungsschimmer sucht man hier wirklich vergeblich. Half-Man ist ganz bewusst anstrengend. Ich fand es manchmal wirklich sehr schwer auszuhalten, weil sie so nah an den Figuren dran ist, weil sie die Gewalt und diese emotionale Brutalität in keiner Sekunde entschärft. Aber gleichzeitig liegt darin auch die Wirkung, also diese Enge, diesen Druck, dieses permanente Eskalationspotenzial, das ist wirklich omnipräsent. Das spürt man die ganze Zeit. Das kann, gebe ich zu, ein Stück weit ermüden. Es ist aber auch konsequent, denn die Serie, die hat überhaupt nicht den Anspruch, irgendwie gefallen zu wollen, sondern sie will vielmehr zeigen, wie sich diese Form von Männlichkeit wirklich anfühlt.
Du hast schon beschrieben, das ist anstrengend. Was bedeutet das denn für die Distanz der Zuschauenden zu den Protagonisten?
Da bleibt die Serie, und das ist so der einzige Kritikpunkt, den ich habe, ein bisschen zu ambivalent. Es gibt Momente, in denen sich diese Gewaltspirale wiederholt, in denen es mir so ging, dass ich dachte, ja, ich habe das jetzt verstanden, ich brauche nicht noch eine Schleife, nicht noch einen Bogen, der redundant zum Erzählstrang davor ist, aber das ist auch dieser Kern. Und das muss man auch erstmal verstehen, dass sich diese Verhaltensmuster der beiden wiederholen, immer und immer wieder. Und diese Serie macht daraus kein klassisches Drama mit Entwicklung, sondern das ist wirklich eher so eine Art ja, toxischer Kreislauf.
Und wie stark tragen das die Schauspieler?
Extrem stark. Jamie Bell als Niall, der ist sowas wie das emotionale Zentrum, ein Stück weit auch die Identifikationsfigur, jemand, der ständig zwischen Anpassung und innerem Zusammenbruch schwankt, am Ende genau daran dann auch zerbricht. Und Richard Gere selbst als Ruben, der ist wirklich intensiv, eine Figur, bei der man nie genau weiß, ob sie gleich eskaliert oder in sich zusammenfällt. Und gerade diese Unberechenbarkeit macht das so unangenehm, also unangenehm im Positiven.
Wenn man das jetzt alles zusammennimmt, was du sagst, was sagt denn Half-Man über Männlichkeit heute aus?
Dass sie oft auf einem ziemlich fragilen Fundament steht. Die Serie zeigt Männer, die gelernt haben, dass Stärke bedeutet, nichts zu fühlen. Und genau daran aber zerbrechen. Und das ist vielleicht die stärkste Beobachtung. Diese Männer sind nicht halb, weil ihnen was fehlt, sondern weil sie sich selbst halbiert haben, um eben in ein bestimmtes, vorgegebenes, männliches Bild zu passen.
Anna Wollner über die Miniserie Half-Man, die gibt es jetzt zu sehen beim Streamingdienst HBO. Am Donnerstag läuft in den deutschen Kinos der österreichische Historienfilm Rose an. Sandra Hüller spielt darin eine Frau, die sich im 30-jährigen Krieg als Mann ausgibt und sogar eine Frau heiratet. Auf der diesjährigen Berlinale wurde Sandra Hüller dafür mit dem Silbernen Bären als beste Schauspielerin ausgezeichnet. Ich konnte mit dem Regisseur von Rose sprechen, mit Markus Schleinzer. Aber vorher wirft Christian Berndt einen Blick in die Filmgeschichte, nämlich in die Geschichte der sogenannten Hosenrollen, der Rollen, in denen eine Frau einen Mann verkörpert.
Sarah Bernhardt im Fechtkampf. Die größte Schauspielerin ihrer Zeit spielt im Jahr 1900 ihre erste Filmrolle, Hamlet. Diese Figur hatte sie schon oft auf der Bühne verkörpert. Frauen in Männerrollen, den sogenannten Hosenrollen, haben eine jahrhundertelange Tradition. Im frühen Kino sind sie schnell präsent.
Im frühen Kino waren das ja hauptsächlich Komödien. Da ist eben auch so eine Lust zu sehen, das ist ein weiblicher Körper, das geht ja nicht weg. Das ist auch ein Teil, glaube ich, des Faszinosums. Und gleichzeitig hat man einen Mann vor sich. Also es gibt da einen Widerspruch, aus dem man eine Lust bezieht und auch einen Witz.
Trotzdem haben diese Komödien auch eine subversive Seite, meint die Filmwissenschaftlerin und Kuratorin Carola Grammann. Selbst wenn die weiblichen Figuren zumeist nur zeitweise in Männerrollen schlüpfen und am Schluss in frühere Muster zurückfallen.
Die Filmschlüsse sind auch oft Konventionen, aber man hat eine halbe Stunde bei so einem kurzen Film oder noch kürzer in der Frühzeit Freiheiten gesehen, die Frauen sich da genommen haben. Ja, und am Schluss siegt die Liebe, aber das nimmt nicht die kleine Sprengkraft des Films.
Auch der größte deutsche Star des frühen Kinos, Asta Nielsen, spielt wilde Jünglinge und auch einen Räuberhauptmann wie im Lustspiel Zapatas Bande von 1914.
Dann steigt sie bei einer jungen Frau ein, nächtens, und da entwickelt sich so ein absolutes Spiel, was wirklich auch erotisch aufgeladen ist.
Homoerotik nutzt auch Ernst Lubitsch in seinen Komödien. In Ich möchte kein Mann sein von 1918 gibt sich ein junges Mädchen als Junge aus, um wie die Männer rauchen, trinken und feiern zu können. Als Jüngling verdreht sie dabei nicht nur Frauen, sondern auch Männern den Kopf. Im Kino der Weimarer Zeit, in der immer mehr Frauen berufstätig sind, ist genderfluide Erotik beliebt. Die Hosenrolle erlebt in der Weimarer Republik ihre Blütezeit. Es entstehen originelle Filme, in denen das genderfluide Spiel auf die Spitze getrieben wird, wie Victor und Victoria. In der Komödie feiert eine Sängerin internationale Erfolge, indem sie sich als männlicher Schauspieler ausgibt, der auf der Bühne Damen imitiert.
Darf ich Sie bekannt machen?
Aber ich weiß doch. Mr. Victoria, Denken Sie nur, Londons berühmtester Frauenkenner hat sich glatt in Sie verliebt.
Aber
leugnen Sie nicht, Robert?
Filme wie Victor und Victoria zeigen Geschlechterrollen als etwas Konstruiertes. Entsprechend maskiert kann eine Frau perfekt als Mann durchgehen. Der Film ist 1933 Kassenschlager des Jahres, aber mit der Geschlechterambiguität ist es bald vorbei. In den wenigen Hosenrollenfilmen der NS-Zeit wird die Unnatürlichkeit des Geschlechterwechsels betont und dabei bleibt es zunächst auch in der Nachkriegszeit. Im Remake von Victor und Victoria aus dem Jahre 1957 leidet Johanna von Kotschian als Victoria sichtlich an ihrer männlichen Rolle. Aber es gibt Ausnahmefilme mit progressiven Hosenrollen, wie Das Wirtshaus im Spessart mit Lieselotte Pulver als Räuberbursche.
Guten Abend, einen doppelten Branntwein.
Hey! Der ganze Eifers hast du ausgeraubt alleine?
Klar, um eurem Hauptmann zu beweisen, was ich kann.
Da ist diese Kessheit und Selbstverständlichkeit, wie sie sich diese Insignien dieses Räubers, diese männlichen Insignien, wie sie sich das einfach alles aneignet.
Die sexuelle Ambiguität des Weimarer Kinos sucht man in den 50er Jahren aber vergeblich. Die Hosenrolle verliert über die Jahrzehnte allmählich an Reiz, ein anderes Geschlecht durch Verkleidungen vorzutäuschen, wie noch 1982 in der Komödie Tutsi mit Dustin Hoffman, funktioniert in Zeiten genderdurchlässiger Mode kaum noch. Ab den späten 90er Jahren rücken in Filmen wie Boys Don't Cry oder Transamerica Transpersonen in den Fokus. Allerdings ist die Hosenrolle nicht verschwunden, sie wird jetzt nur oft in frühere Zeiten verlegt, wie in Jentl oder Albert Nobbs von 2013 mit Glenn Close.
Und da ist diese alleinstehende Person, die sich als ein perfekter Butler in einem Herrenhaus verdingt und immer durchgeht als Mann, bis ein Maler, den sie kennenlernt, ihr auf die Schliche kommt und es stellt sich aber dann raus, auch dieser Maler ist eine Frau.
Ich war verheiratet, er war ein Streicher, nichts Besonderes. Ein Säufer und Schläger. Eines Nachts kam er nach Hause und verpasste mir die übliche Tracht Prügel. Nur dieses Mal erlitt er einen gewaltigen Rückschlag.
Und was haben Sie getan?
Ich habe seine Sachen genommen und ihn einfach verlassen.
An historischen Hosenrollen erkunden neuere Filme die Ursprünge von Vorurteilen und misogyner Gewalt, die bis heute nachwirken, zuletzt im österreichischen Spielfilm Rose mit Sandra Hüller. An den Bühnen sind Hosenrollen inzwischen wieder vermehrt zu sehen, auch weil es im klassischen Bühnenrepertoire weniger Frauen als Männerfiguren gibt. Die Hosenrolle hat jedenfalls nicht an Aktualität verloren.
Christian Berndt über die Geschichte der Hosenrollen, jener Rollen, in denen Frauen einen Mann verkörpern. Anlass ist ein neuer Film, der am Donnerstag ins Kino kommt, nämlich Rose von Markus Schleinzer. Ein Dorf irgendwo im 17. Jahrhundert. Klare Regeln, feste Hierarchien Und hinein in diese Gesellschaft kommt ein mysteriöser Soldat. Eine Narbe hat sein Gesicht entstellt. Er sei Erbe eines verlassenen Gehöfts, sagt er, legt ein Dokument vor und beginnt das Land zu bewirtschaften. Rose heißt dieser Mann. Sandra Hüller spielt ihn.
Ich hab nie erdenken können früher an einen Morgen. Viel zu sehr beschäftigt, aus dem Heute heil herauszukommen.
Rose heiratet die junge Susanna. Und irgendwann kommen bei den Dorfbewohnern Zweifel auf an der Identität dieses Soldaten Rose. Rose lief bei der Berlinale und hat dort für große Aufmerksamkeit gesorgt. Sandra Hüller hat den Silbernen Bären für ihre Darstellung bekommen. Gerade erst war Sandra Hüller im Kino in Der Astronaut zu sehen, zusammen mit Ryan Gosling. Nun kommt Rose ins Kino. Das Drehbuch für Rose geschrieben und Regie geführt hat der Österreicher Markus Schleinzer, lange Castingdirektor für Michael Haneke, Schauspieler und Regisseur. Ich konnte mich mit Markus Schleinzer unterhalten. Herr Schleinzer, Rose ist seit der Berlinale ja sehr viel rezipiert worden, nicht nur als präziser Historienfilm wahrgenommen worden, sondern vor allem auch als eine sehr gegenwärtige Erzählung über Geschlecht, über soziale Macht und auch das Recht auf Selbstentwurf. Überrascht es Sie, dass gerade diese Gegenwartsdimension international so stark herausgelesen wird?
Nein, im Gegenzug freut mich das extrem, denn das war ja das Ansinnen dieser Geschichte und das Ansinnen, die Geschichte genauso zu erzählen. Was für einen Sinn hätte es gehabt, etwas Vergangenes zu behandeln, außer quasi einen musealen Effekt zu erwirken und zu sagen, seht her, so war das damals, aha. Und dann gehen alle zufrieden ihres Weges nach links und nach rechts und essen ein Schnitzel oder schauen sich das nächste Ding im Fernsehen an. Ich mache sehr wenig Filme. Ich brauche 8 Jahre für einen Film bis jetzt. Und das, womit ich mich gern beschäftigen möchte, sind einfach Dinge, die mich auch selber im Leben weiterbringen. Dinge, die mich selber interessieren, Dinge, an denen ich bis dato vielleicht gescheitert bin oder wo ich noch keine Haltung gefunden habe. Und es gibt ja auch nichts Leichteres als den Trickbetrug, über die Gegenwart zu sprechen, indem man sie in der Vergangenheit verhandelt, weil man das Publikum natürlich unter dem Deckmantel, es ist jetzt Historie, keine Angst, einfach weiter hinaus auf das Eis locken kann, bevor dieses einbrechen muss. Denn erschütternderweise, in meiner Erkenntnis, sind viele dieser Themen, die im Film behandelt werden, heute auch noch nicht abgeschlossen oder zu einem gütigen Ende geführt oder werden das vielleicht nie.
Sie haben das Wort Trickbetrug erwähnt. Das trifft ja in verschiedenen Ebenen zu, was den Film betrifft. Also mich interessiert auch so ein bisschen die filmische Ahnenreihe des Stoffes. Man denkt natürlich an Gerichtsfallgeschichten, an Martin Gerr, an Hochstapler-Rückkehrererzählungen, aber natürlich auch an Heiligenfiguren wie Jeanne d'Arc. Welche dieser Traditionslinien war denn für Sie beim Schreiben, zusammen mit Alexander Brohm haben Sie ja das Drehbuch entwickelt, besonders produktiv?
So genau kann ich es nicht benennen. Wir haben sehr viel recherchiert, wir haben sehr viel gelesen, wir haben an die 300 Frauenschicksale uns zur Kenntnis gebracht, die in unterschiedlichen Jahrhunderten aus unterschiedlichsten Gründen in die Hose gestiegen sind, auch aus unterschiedlichsten Gründen, wie zum Beispiel Zwangsverheiratung zu entgehen oder einen Zugang zu haben zu etwas, was wir heute Arbeitsmarkt nennen würden, wenn der Ehemann verstorben ist und die Frau allein sich nicht durchbringen konnte oder keine anderen Möglichkeiten sah. Oder es gab Romantik. Ehefrauen, die ihren Männern in den Krieg folgen wollten und das aber auch nur als Soldatinnen respektive Soldat tun konnten. Oder Gustav Adolfs Page, es gab ja auch schon sehr viele Vorbilder in der Literatur, dass die Familienehre gerettet werden muss, weil der feige Jüngling nicht ausrücken möchte, also schickt man die Cousine. Es gab sicherlich auch lesbisch begehrende Personen oder Transpersonen, die damals noch keine Begrifflichkeit dafür hatten. Aber das sehr, sehr Berührende war, dass egal was der Ursprung, die Motivation dieses Handelns war, das Ziel war immer das Gleiche, mehr Freiheit zu erlangen. Und zwar eine Art von Freiheit, die anderen bereits gegeben ist und die anderen selbstverständlich ist, aber einem selbst vorenthalten. Und das ist etwas sehr Zeitgenössisches und wird es immer sein. Denn ich glaube, das ist etwas, das wir alle kennen.
Ja, bei Rose ist es ja tatsächlich so, dass sie in Männerkleidung steigt. Es scheint so ein bisschen einen wirtschaftlichen Aspekt zu haben, einen gesellschaftspolitischen Aspekt. Inwieweit das Queere damit reinkommt, wäre eine Frage. Inwieweit ist es für Sie als Figur auch wirklich eine Pionierin einer queeren Bewegung?
Also prinzipiell ist ja nichts, was sie tut, exaltiert. Also sie will ja nicht in ihrem Freiheitsdenken so weit über die Grenzen der Norm hinaus schwimmen, dass man sagt, was ist denn das jetzt für ein bunter Vogel? sondern sie will einfach nur das leben, was man ihr vorlebt, was andere leben. Und das ist ja quasi in einer kleinen Dorfgemeinschaft im frühen 17. Jahrhundert jetzt nicht sehr überbordend an Exaltiertheit. Pionierin ist sie sicherlich für uns im Blick auf sie, aber ich glaube, sie ist keine Revolutionärin. Und das war mir auch wichtig. Vielleicht sind ihre Handlungen revolutionär für uns, die wir das betrachten, oder für spätere Generationen, wenn man denn das, was sie da verschriftlicht hat, am Ende ihrer Tage in der Kerkerzelle vielleicht eines Tages findet oder jemand anders es lesen kann. Sie ist eine queere Figur für mich. Aber ich denke mir Queerness als etwas sehr Weitläufiges. Für mich bedeutet Queerness einfach nur anders zu sein. Und ich bin anders als sie. Wir sind alle anders. Und ich glaube, wenn wir das erkennen, tun wir uns auch nicht mehr so schwer mit diesem Begriff queer und müssen ihn nicht irgendwo hinschieben oder wegschieben oder uns davor fürchten. Und das ist etwas, worüber ich immer erzählen möchte.
Der Film hat ja auch viel von einem Western, finde ich. Also eine fremde Figur kommt in einen abgeschlossenen Raum, beansprucht Land, verändert die Machtbalance, zwingt die Gemeinschaft, auch sich neu zu definieren. Was hat Sie an dieser Nähe zum Western gereizt?
Ich habe sehr früh beschlossen, dass ich recherchieren möchte, wie Menschen damals gelebt haben, um das auch im Drehbuch bereits aufnehmen zu können. Wie hat der Alltag ausgesehen? Und die beste Möglichkeit, das zu tun für dieses Jahrhundert, in dem der Film stattfindet, ist nach Holland zu fahren, in die Niederlande. Denn das ist ja das Land hier auf diesem Kontinent, das als erstes begonnen hat, einen anderen Kontinent auszubeuten, nämlich Afrika. Das heißt, die Niederlande hatte in der damaligen Zeit bereits ein sehr starkes und erstarktes, finanziell erstarktes Bürgertum, das vorrangig natürlich sich selbst gemalt hat und sich selbst zu Hause aufgehängt hat und jetzt nicht Fürsten und Kaiser und Könige oder Geistliche oder geistliches Leben oder Landschaften. Also bin ich nach Holland gefahren, habe diese ganzen Museen durchwandert und stand dann da vor den Bildern, vor diesen Gemälden und habe mir gedacht, ich sehe da überall so Western-Szenen, das ist ja Western. Weil diese Hüte und diese Tücher, mit denen man sich den Mund beschirmt hat, damit keine Insekten reinfliegen beim Reiten, was ich noch vom Motorradfahren kenne, diese Kutschen, diese Pferde. Und habe dann eigentlich für mich erst erkannt, dass dieses heute gängige Western-Genre des amerikanischen Films etwas ist, was europäische Siedler auf diesen Kontinent getragen haben. Und das fand ich sehr reizvoll, auch damit zu spielen und auch das unterzubringen. Ich hoffe mit einer Leichtigkeit, weil ich hasse es selber immer, wenn ich so Filme sehe, wo so der eine Gedanke der regieführenden Person einem so ganz laut und vordergründig aufs Auge gedrückt wird. Sondern ich habe dann einfach versucht, das, was ich auf diesen Gemälden sehen konnte, abzubilden.
Es ist ja auch interessant, dass der Film Geschlecht als soziale Praxis sehr ernst nimmt. Also, dass keine Maskerade ist bei Rose. Man hat ja nie das Gefühl, sie ist verkleidet oder so. Man als Zuschauende weiß man ja auch am Anfang nicht. Also, wir wissen genauso viel wie die Dorfgemeinschaft sozusagen. War es Ihnen wichtig, sich von dieser langen Filmtradition des Crossdressings als Komödie oder als Entlarvungsspiel abzusetzen?
Absolut. Ich habe in der Recherche mir natürlich auch alle Filme angesehen, die in irgendeiner Art und Weise dieses Thema berühren. Und es waren sehr berührende bis negative Erfahrungen. Auch unterschiedlich in der Form, was wird erzählt, wenn eine Frau in eine Hose steigt in Filmen und was wird erzählt, wenn ein Mann ins Kleid steigt. Und beides fand ich immer sehr vulgär und despektierlich, wobei den Frauen in der Hose immer das Schicksal auferlegt wurde, dass diese Darstellerinnen spätestens in Minute 3 irgendeine Art von nackten Körper oder Körperteile zeigen müssen, um den Betrug auch einem Publikum vor Augen zu führen, das den Betrug aber sowieso schon kennt, wenn man in diesen Film geht. Und ich mich gefragt habe, warum tut man das? Also ich habe versucht, mich diesem Thema zu widmen, um in jeder Form von Voyeurismus oder das Pikante, den Boulevard, da rauszubekommen. Denn das lehne ich ab. Also es ist ja auch keine gelebte Praxis. Also auch ich habe ja schon mehrmals in meinem Leben im Internet mein Geschlecht irgendwo anklicken müssen. Beim Finanzamt zum Beispiel vorige Woche, ohne dass mich das Finanzamt aufgefordert hat, ein Dickpick hinterher zu schicken, um quasi meine geschlechtliche Identität zu beweisen. Ja? Warum machen wir es dann? Also diese Art von sexistischem Blick, diese Art von Voyeurismus, das finde ich ganz schrecklich, weil Bilder haben eine Verantwortung. Mit dem Umgang von Gewalt im Film versuche ich ja ähnlich vorzugehen. Es gibt ja auch keine Bilder, die quasi die direkte Gewaltausübung zeigen. Aber ich erzähle es über eine andere Form, über andere Bahnen, weil die Auswirkung von Gewalt, das zu verschweigen, das fände ich lächerlich, weil das ja bedeuten würde, auch die Opfer zum Schweigen zu bringen. Und das ist nie eine gute Sache.
Ja, die Dorfgemeinschaft ist in dem Ganzen ja auch interessant. Insofern als Geschlecht in der Logik der Dorfgemeinschaft ja so über soziale Anerkennung hergestellt wird. Also Rose wird zum Herrn, weil die anderen sie als Herrn behandeln. Wie sehr ging es Ihnen auch darum zu zeigen, wie sehr soziale Ordnung auf diesen gemeinsamen Zuschreibungen beruht?
Na, absolut. Soziale Zuschreibungen werden immer dann gerne benutzt, wenn sie für alle funktional sind. Solange Rose quasi ihren Hof da bestellt und Arbeitsplätze schafft und man da verdienen kann und sie bringt auch Menschen Lesen und Schreiben bei, also eine Form von Selbstermächtigung, solange läuft das alles gut. Vielleicht haben auch schon diverse Dorfbewohner das Gefühl gehabt, mit diesen Menschen stimmt irgendetwas nicht, aber der Nutzen hat überwiegt. Aber in dem Moment, wo ein Kind ausruft, der Kaiser ist ja nackt, kann man sich hinter dem nicht mehr verstecken. Und plötzlich muss der Mob ausrücken. Und das sind so Schnappatmungshandlungen, wo sich Gesellschaften teilweise auch selbst den größeren Schaden letztendlich zufügen. Und ich verstehe auch immer nicht, warum sie immer geschehen müssen.
Dann müssen wir natürlich auch noch über Sandra Hüller sprechen, die ja diesen Film so unglaublich trägt, in einer sehr körperlichen Weise, durch Gang, durch Haltung, vor allem auch durch Schweigen. Also könnte man jetzt auch nochmal über das Drehbuch sprechen, wie sie diese Leerstellen geschaffen haben, die ja dann Sandra Hüller zu Leben erweckt. Also es ist ja irgendwas, was jenseits der Sprache liegt. Aber ja, wie haben Sie gemeinsam diese Präsenz von Sandra Hüller entwickelt?
Also zum einen muss man sagen, Sandra ist aktuell im deutschsprachigen Raum international ebenso eine der führendsten und großartigsten Darstellerinnen, die wir aktuell haben. Und mit ihr zu arbeiten bedeutet, einen Reichtum vor sich zu haben, der seinesgleichen sucht. Auf der anderen Seite ist es so, dass das Drehbuch sehr präzise geschrieben war. Ich sage immer, ich bin Autodidakt, ich habe nichts gelernt, ich habe nichts studiert, ich weiß gar nicht, wie man ein Drehbuch richtig schreibt, aber wahrscheinlich sage ich das immer nur, um meine eigenen Manien damit zu rechtfertigen. Ich bin ein Maniac. Der Alexander Brumm, der Co-Autor, und ich haben über 1000 Seiten Prosa geschrieben in diesem Kontext Rose. Die Prosa-Fassung beginnt bei der frühesten Kindheit und endet eben dann mit dem Ende, das auch im Film zu sehen ist. Eine ganze Lebensgeschichte als Roman in einer Sprache, die wir uns angeeignet haben, die wir quasi durch Recherche, durch Lesen von den Prozessakten, Briefen, Literatur uns selbst gebaut haben, um unser eigenes Vokabularium wieder zu reinigen von Amerikanismen oder moderner Syntax. Und das Prosaschreiben ermöglicht aber einiges, nämlich es beinhaltet auch die Form des inneren Monologes, es beinhaltet auch die Möglichkeit, quasi DarstellerInnen auch ein Gefühl zu geben für Gedankengut, für Zweifel auch, was immer sehr spannend ist, noch keine Entscheidung getroffen zu haben und das spielen zu können. Es war sehr, sehr, sehr viel an Material in diesem Text schon beinhaltet, der einen deutlicheren Weg dieser Figur konstruiert hat, als es gemeinhin klassischer zu lesende Drehbücher bieten können. Bis hin zu der Kugel, die sie um den Hals trägt, der für sie auch eine Art von Sieg symbolisiert, dass also quasi diese Kugel, die sie getroffen hat im Gesicht, quasi nicht nur ihr Gesicht verändert und deformiert hat, sondern auch die Kugel quasi deformiert wurde. Hat alles eine neue Form jetzt, sagt sie an einer Stelle im Film. Also was ja auch so eine Art von Sieg ist, quasi über das Gegebene. Muss man mit den Verhältnissen leben oder kann man auch gegen die Verhältnisse leben? Das ist ja quasi gerade in der Täteropferschaft eine große, starke Diskussion. Bin ich das, was ich erlitten habe? Formt es mich zu 100% oder ist es einfach nur etwas, das mir geschehen ist, mit dem ich einen Umgang lernen darf? Wo ist die Definition? Es war sehr viel da schon geschrieben. Ich glaube, dass auch dieses Drehbuch Sandra überzeugt hat, sich auf diese Reise einzulassen. Wir kannten uns schon davor von Dreharbeiten. Wir haben gemeinsam gespielt bei Frauke Finsterwalder in Sissi und ich. Und Sandra hat auch in einem anderen Gespräch gesagt, das ist kein Drehbuch, das ist ein Gedicht. Also ich glaube, diese Art von Sprache hat sie gleich eingenommen und dann auch, glaube ich, das große Abenteuer, sich auf diese Reise zu begeben. Sie hat ja bereits in männlich zu lesenden Figuren gewirkt. Sie hat ja Hamlet schon gespielt auf der Bühne und das nochmal zu vertiefen, da hineinzugehen. Sie arbeitet auch extrem körperlich, das war ganz toll. Und wir haben sehr viel, wir haben uns mehrmals getroffen, wir haben das Buch gemeinsam gelesen, wir haben sehr viel über die jeweiligen Momente diskutiert, was ist die Essenz, was ist das, was hier hervorgekehrt werden soll. Wir haben also quasi Logik geschaffen, weil das ist etwas, was ich großartig an Sandra finde, dass sie nur das spielen kann, was logisch ist. Und alles andere ist nicht zu bewerkstelligen. Ich glaube, das ist von Anfang an auch eine Rezeptur gewesen, mit der sie diese große Karriere machen konnte. Dass sie sich nie irgendwelchen Dingen angebiedert hat, Die Filmbranche ist sehr sexistisch. Ich meine, Sandra hat natürlich auch Rollen gespielt im Film, die mit Nacktheit operieren mussten, aber ich habe nie das Gefühl, ich als Publikum, dass sie da irgendetwas getan hat aus sich heraus, um irgendjemanden an sich anzubiedern, eine Industrie anzubiedern, einen Blick vielleicht auf das Weibliche, auf Frauen zu bieten. Das hat sie nie gemacht. Vielleicht sind ihr da dadurch auch Aufgaben oder diverse Rollen entgangen, aber letztendlich hat sie recht davon getragen, denn ihre Karriere ist ja beispielhaft. Und am Set war meine Aufgabe eigentlich nur, auf das Vereinbarte zu achten und aus dem Weg zu gehen. Weil es wäre ja ein Schwachsinn, sich so einer großartigen Schauspielerin wie Sandra Hüller in den Weg zu stellen. Natürlich gab es ab und an dann Diskussionen und Korrekturen. Und natürlich haben wir wahnsinnig viel unterschiedliches Material auch geschaffen, weil wir teilweise Lust hatten zu sagen, jetzt haben wir das, das kann man schon nehmen. Was fällt uns noch ein? Was können wir noch machen, um diesen Reichtum da in dem Moment am Leben zu halten oder ihn auch sichtbar zu machen, den es da gibt? Und dann war im Schneiderraum natürlich das große Drama, dass man so viel unterschiedlich Schönes hat, aber dass man eigentlich der Figur und dem Charakter der Rose entscheidend muss, quasi was. Was ist das Richtigere in dem Moment des Angebotes, das von Sandra gestellt wurde?
Also nochmal für mein Verständnis, also wie viel von dem, was Sie geschrieben hatten, wenn Sie sagen, Sie hatten einen Roman geschrieben, was davon ist dann im Drehbuch gelandet? Und wie, also nur nochmal für mein Verständnis, wie viel in dem Drehbuch nachher steckte, was die Version war, die Sandra Hüller dann zu lesen bekommen hat?
Also nachdem wir diesen tausendseitigen Roman geschrieben haben, war klar, das müsste ein 14-Stunden-Film werden und niemand wird mir das Geld in die Hand geben, das jemals realisieren zu dürfen. Insofern haben wir uns mit zwei tränenden Augen von 80% des Romans verabschiedet und das Drehbuch ist entstanden aus den letzten 150 Seiten dieses Romankonstrukts. Und aber auch hier war es extrem schon deutlich ausgeschrieben, was wann möglicherweise warum auch zu geschehen hat. In Form von Gedankengängen, in einzelnen Sätzen, in Innenschauen, in Verwirrungen. Also ich versuche immer, wenn ich schreibe, den Leuten Material zu liefern, mit dem sie etwas beginnen können. Ich darf ja selbst ab und an als Darsteller auch vor die Kamera treten und Drehbücher, wo dann steht, Georg Doppelpunkt, gib mir die Butter, Anne Doppelpunkt, ja gerne. Ja, da kann man alles machen. Und wenn ich auch als Darsteller nicht mehr Material bekomme oder keine Stoßrichtung bekomme, kann ich ja gar nicht selbst sagen, das ist doch etwas, das ich transportieren möchte. Das ist etwas, was ich erzählen möchte. Deswegen versuche ich das als Autor immer deutlicher zu liefern. Und es ist aber trotzdem in allem immer nur ein Angebot. Also ich als Autor muss das Warum liefern. Das Wie muss ich dann vertrauenswürdigerweise in die Aufgabe der SchauspielerInnen legen. Denn ich habe sie auch gecastet. Ich muss ja auch wissen, warum ich mich für diese Person entschieden habe. Und auch nochmal, um zu Sandra zurückzukommen, ich finde sie ja auch deshalb so ideal für diese Figur. Ich habe ja über große Strecken das Drehbuch auch dann für sie schon geschrieben, sie im Kopf tragend. Weil Sandra, finde ich, ist ja auch so eine große und sehr wichtige politische Figur in unserer Filmkultur, in der Kultur allgemein. Berührend war, dass er sich die junge Frau gecastet hat, Susanna, und sich über 700 junge Frauen gemeldet haben, um das spielen zu wollen und alle quasi darüber gesprochen haben, wie wichtig Sandra Hüller für ihre Entwicklung war, dass es so jemanden gibt, der diese ersten Spuren in den Schnee gesetzt hat, dass man als Frau, aber auch als junger Mann logischerweise auch quasi so sein kann in dieser Branche und sich nicht anbiedern muss und trotzdem seinen Weg gehen kann. Und sie ist eine extreme Kulturvermittlerin. Also wir haben ja im Südharz unsere Motive gesucht und natürlich kommt Sandra aus dieser Region, aus Thüringen, aber dort kannte man sie und nicht nur aus Fuck You Goethe 3, sondern die haben sich auch Toni Erdmann angeschaut. Und das ist wirklich ein Gewinn, das ist eine Vermittlerin. Denn wenn das, was wir tun, nicht gesehen wird, tun wir es auch umsonst. Und wenn man jemanden hat, der quasi an den Menschen dran ist, für den sich die Menschen interessieren, der Menschen mobilisieren kann, auch ins Kino zu kommen, dann ist es ja ein dreifacher Gewinn. Und das muss man auch ihr danken, dass sie das durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Arbeit geschaffen hat.
Der Regisseur Markus Schleinzer über seinen Film Rose, der am Donnerstag bei uns in die Kinos kommt. Es gehört zu einem der teuersten Biopics aller Zeiten und soll nun kräftig die Kassen klingeln lassen. Michael, das Biopic über Michael Jackson. Es ist seit dieser Woche im Kino. Just have all these songs in my head. Don't wanna be what you wanna be a man. Just gotta get them out. Michael spaltet die Gemüter. Viele Fans freuen sich über die Verneigung vor dem King of Pop, aber gleichzeitig ist auch die Empörung groß darüber, dass die zahlreichen Missbrauchs- und Pädophilievorwürfe gegen Michael Jackson auf der Leinwand einfach ausgeblendet werden. Patrick Heidmann hat nicht nur Maike gesehen, sondern in den vergangenen Jahren auch viele andere Biopics über berühmte Popstars. Mit ihm möchte ich jetzt darüber sprechen, was dieses Genre so erfolgreich, aber oft auch so fragwürdig macht. Patrick, der Film konzentriert sich auf Michaels Kindheit und seinen Aufstieg, geht bis hin zu seinem unglaublichen Erfolg von Thriller, dem Beginn der Tour von Bad 1988. Das heißt, all die Prozesse und Skandale, die Jacksons Leben in den 15 Jahren vor seinem Tod 2009 dominiert haben, kommen in Michael schlichtweg nicht vor. Ich hatte den Eindruck, es ist weniger ein Porträt, mehr so eine kuratierte Erzählung. Also es geht darum, ein bestimmtes Bild von Michael Jackson vorzuschreiben. Wie ging es dir?
Ja, da stimme ich zu, beziehungsweise würde ich vielleicht sagen, dass er versucht, beides zu sein. Es ist ja nicht so, dass er gar nichts Porträthaftes hat, aber tatsächlich ist das extrem kuratiert und es geht überhaupt nicht darum, ein komplettes Leben in seiner gesamten Komplexität einzufangen. Es ist nicht so, dass gar keine Abgründe vorkommen. Ich finde, man sieht schon recht klar, dass dieser Mann ein gehöriges Kindheitstrauma mit sich herumträgt, das ihn in seiner psychologischen Entwicklung doch beeinträchtigt. Man sieht den Vater, den Überdominanten, der ihn schlägt. Man sieht die Schmerzmittelabhängigkeit oder zumindest wie sie anfängt. Das Peter-Pan-Syndrom, diese Sachen kommen ja vor. Aber dann hört der Film eben einfach auf. Und so ungewöhnlich ist es ja normalerweise nicht, dass ein Biopic sich auf eine bestimmte Lebensepoche oder auf einen kleinen Zeitraum nur beschränkt. Aber dass dieser hier nun anfängt, wie so ein typisches From the Cradle to the Grave Narrativ, also von Anfang bis Ende, aber dann einfach auf der Höhe des Erfolgs aufhört und diese ganzen schweren Vorwürfe, die gerade schon aufgeführt wurden, einfach ausblendet, das ist tatsächlich, ja, mindestens fragwürdig.
Ich finde ja auch, die Figur von Michael Jackson bleibt ja moralisch unantastbar. Also ja, es tun sich einige Abgründe auf, aber er verhält sich ja immer eigentlich durchaus moralisch mit einem integren Kompass. Jenseits dieser moralischen Fragen, funktioniert denn der Film für dich aus filmischer Sicht?
Ja, das mit dem Jenseits der moralischen Fragen ist wirklich schwierig, aber wenn man diesen Spagat hinkriegt und wenn man vor allem ein Fan von Michael oder seiner Musik ist oder immer schon war, dann hat man jetzt wahrscheinlich nicht die schlechteste Zeit im Kino, das würde ich schon sagen. Ich finde, der Film ist nicht sonderlich originell erzählt und er schürft auch eben psychologisch nicht wirklich tief, aber handwerklich ist er sehr überzeugend gemacht und kurzweilig allemal. Also der Neffe von Michael Jackson, Jafar Jackson, spielt die Hauptrolle wirklich stark, vor allem das Performative, die Konzertauftritte, das musikalische, tänzerische kriegt er super hin und auch der Fokus auf die Songs, die ja nach wie vor einfach Pop-Klassiker sind, ist sehr clever, aber es ist am Ende eben einfach eine reingewaschene Verneigung vor diesem Superstar, eine Best-of-Nummern-Revue und mehr nicht.
Ja, ich finde, es hinterlässt halt so einen faden Beigeschmack, weil es ist handwerklich gut gemacht. Gleichzeitig blendet der Film unglaublich viel aus. Er will ja eigentlich auch eine Familiengeschichte erzählen. Gleichzeitig kommt Janet Jackson überhaupt nicht vor. Sie hat sich schon vorher auch von dem Nachlass distanziert. Ich finde, die Brüder zum Beispiel sind eigentlich nur Staffage. Das ist eigentlich nur ein Film zwischen dem Vater und Michael und erzählt die Geschichte eigentlich einer Emanzipation des Sohnes von dem Vater.
Das, ja, und das finde ich durchaus nicht per se schwierig. Also, dass die Brüder zum Beispiel wirklich nur am Rande vorkommen, finde ich in Ordnung, weil Michael Jackson ja doch auch dann ein Solokünstler war und sich selber ja auch eben von diesen Brüdern irgendwann distanzieren wollte, vom Vater zumal. Aber es ist auf jeden Fall, wie man es dreht und wendet, der Film ist gemacht für die Fans und der Film ist gemacht, um damit Kasse zu machen. Das ist, glaube ich, das A und O. Und ich sehe das auch fast gar nicht wie ein Film, sondern es ist im Grunde was für Leute, die ein Michael Jackson Konzert nochmal besuchen wollen. Also ich habe den Film auf der großen Berlin-Premiere neulich gesehen mit lauter Fans, tausende wohlwollende Menschen saßen da im Saal. Und das war, ja, Stimmung war wie bei einem Konzert. Da gab es Szenenapplaus, die Leute haben mitgesungen, die haben getanzt in ihren Sitzen. Und irgendwie ist das für mich ein bisschen ähnlich, nur natürlich sehr viel fragwürdiger als zum Beispiel der Super Mario Brothers Animationsfilm, der gerade läuft. Da gehen die Leute, glaube ich, auch nicht rein, weil sie große Filmkunst erwarten, sondern die haben Lust darauf, das auf der großen Leinwand zu sehen, was sie zu Hause sowieso schon toll finden. Und dabei kommen dann solche Sachen raus, die eben wirklich nur den Fans gerecht werden wollen und in diesem Fall vor allem Geld machen wollen. Der Nachlassverwalter von Michael Jackson, der ja im Film sogar vorkommt als Figur, das ist sein ehemaliger Anwalt, der hat seit dem Tod von Jackson 2009 3,5 Milliarden Dollar erwirtschaftet. Das muss man sich mal vorstellen, mit Musicals, mit Shows, natürlich auch mit den Songs. Und da ist der Film jetzt nur ein weiterer Baustein.
Genau, die Nachlassverwalter sind ja auch an der Produktion des Filmes mitbeteiligt. Es gibt ein Musical, es gibt eine Show in Las Vegas und es ist nicht der einzige Film, der so funktioniert. Nachlassverwalter scheinen heutzutage in fast allen großen Biopics involviert zu sein. Welche Auswirkungen hat denn das auf das Genre?
Ja, es führt immer zu glattpolierten, unkritischen Filmen und es ist ein Teufelskreis, aus dem dieses Genre, fürchte ich, zumindest wenn man ein großes Mainstream-Publikum erreichen will, einfach nicht rauskommt. Denn natürlich, wenn man die Originalmusik verwenden will, muss man immer sich mit dem Nachlassverwalter arrangieren oder auch mit der lebenden Person. Das gibt's ja auch, wenn wir an den Springsteen-Film Deliver Me From Nowhere letztes Jahr denken. Da war ja Springsteen selbst zumindest in der Zusammenarbeit mit dem Hauptdarsteller involviert. Man braucht aber also eben immer das Okay. Und das führt dazu, dass entweder wie in diesem Fall der Nachlassverwalter und die Familie aktiv richtig mitwirken daran, wie der Film aussieht oder manchmal auch vielleicht nur, dass die DrehbuchautorInnen oder die Regiepersonen in vorauseilendem Gehorsam gewisse Sachen weglassen, um eben gar nicht sich anlegen zu müssen mit den Rechteinhabern der Musik. Und das führt dann nicht nur in diesem Fall, sondern auch in anderen, ja, zu sehr viel Beschönigung. Man denke an Bohemian Rhapsody, wo Freddie Mercurys Bandkollegen und Brian May sehr darauf geachtet haben, wie sie auf der Leinwand rüberkommen und vieles aus Mercurys Biografie auch unter den Tisch fiel. Oder in dem Amy Winehouse-Film Back to Black, wo der Vater der Sängerin, der ja, wie wir aus den Medien wissen, alles andere als ein Sympath war, da doch geradezu engelsgleich rüberkommt. Also das passiert immer wieder und im Fall Jackson ist natürlich durch die Größe dieser Anschuldigungen und Vorwürfe, die gegen ihn immer im Raum standen, die Sache eine ganz andere.
Gibt es im Kino also gar keine Alternativen zu diesen glattgebügelten Lebensgeschichten von Popstars?
Na doch, es gibt sie schon, aber man muss danach suchen, weil das eigentlich eben immer nur funktioniert bei Filmen, die nicht drauf kalkulieren, dass sie ein großer Kassenhit werden, die wirklich im Arthouse zu finden sind. Da gibt es Beispiele, also ich denke an Gus Van Sant, Last Days, das ist ein Film, der erzählt eigentlich von Kurt Cobain, aber er lässt die Musik halt komplett weg und nennt diese Figur auch gar nicht Kurt Cobain, weil das alles juristisch nicht möglich gewesen wäre. Das muss man also sehr, sehr verklausuliert machen. Oder man muss eine bewusste Distanz schaffen, da gab es vor ein paar Jahren einen Film über Céline Dion von der Französin Valérie Le Mercier, ein sehr schräger, absurder Film, ich fand den sehr lustig. Da gab es noch nicht mal Einwände von Dion, aber sie hat den Film am Ende trotzdem lieber Aline statt Céline genannt, um gar nicht erst zu viel Nähe daherzustellen. Und natürlich gibt es auch Popstars, Robbie Williams zum Beispiel, die einfach recht entspannt damit sind, wie sie auf der Leinwand rüberkommen und ihre Musik gerne hergeben, selbst wenn sie als Affe auf der Leinwand auftauchen. Oder Todd Haynes, I'm Not There, da hat Bob Dylan auch seine Songs hergegeben, obwohl der Film letztlich, ja, da wird er von 8 verschiedenen Menschen höchst unterschiedlicher Art dargestellt. Das war auch kein klassisches Biopic. Es gibt es also solche kreativen Ansätze, aber richtig viel Geld macht man damit nicht.
Patrick Heidmann über den Boom musikalischer Biopics, einige davon oder viele davon verantwortet von Nachlassverwaltern. Das jüngste Beispiel dafür ist Michael, der läuft jetzt im Kino. Gavagai, das ist der Titel des neuen Films von Ulrich Köhler. Dieser Begriff Gavagai stammt von einem sprachphilosophischen Gedankenexperiment und zwar des US-amerikanischen Philosophen Willett von Orman Quine aus dem Jahre 1960. Ein Linguist beobachtet in einem Land mit einer ihm fremden Sprache einen Menschen, der ein vorbeilaufendes Kaninchen sieht und Gavagai ruft. Der Linguist notiert Gavagai gleich Kaninchen. Quine sagt nun, die Annahme ist willkürlich, vielleicht meint das Gegenüber etwas ganz anderes. Sprache hat also ihre Tücken und Missverständnisse lauern überall. Genau um diese Unschärfen geht es nun in Ulrich Köhlers Film. Während eines Filmdrehs im Senegal prallen künstlerische Visionen, koloniale Altlasten und eine komplizierte Affäre aufeinander. Und es geht um die Frage, ob wir uns über die kulturellen Grenzen hinweg überhaupt verstehen können. Meine Kollegin Anke Lewicke hat den Film gesehen. Anke, los geht's in Dakar, da dreht eine, du lachst.
Ja, ich lach, weil ich hoffe, dass du mich jetzt verstehen kannst, weil der Film hochkomplex ist.
Gut, wir versuchen es. Beginnen wir mit der Ausgangslage. Eine französische Regisseurin dreht eine Neuadaption des Medea-Stoffes in Dakar. Ja, wie nutzt Ulrich Köhler diese Ausgangslage?
Also ich mag das ja, wenn man so ins Geschehen reingeworfen wird und hier wird man auch direkt in einem Film im Film reingeworfen. Also in eigenwilligen antiken Kostümen sieht man eben Jason, Jason und Medea bei einem Streit um die Kinder. Das Ganze findet aber am Strand heute von Dakar statt. Also da gibt es auch ein Motorboot. Und plötzlich mitten Mang kommt die Regisseurin, eine Französin, reingerast ins Bild und schreit alle zusammen. Medea, spiele zu bürgerlich. Warum würden die Kinder Schwimmwesten tragen? Und genau da bist du ja schon drin. Beutet da eine Regisseurin ihre Macht aus? Warum dreht sie überhaupt im Senegal? Was hat der antike Stoff dort verloren? Also du bist so mitten Mang drin, das hat mir einfach ganz gut gefallen. Und Ulrich Köhler findet immer so wieder so kleine Situationen, wo er ganz viel festmachen kann, weil danach gibt es eben Mittagessen beim Drehen und auf einmal sind da die ganzen Statisten aus dem Senegal, die wollen eben auch was von den Hühnchenkeulen abhaben.
Es ist ja ein Film im Film. Inwiefern ist denn diese Regisseurin Caroline eine Art alter Ego von Ulrich Köhler?
Ja, auf alle Fälle würde ich das sagen. Man könnte auch sagen, durch sie kommt so eine Kunstpolizei rein, die eben das, was so in den letzten Jahren bei uns so als Diskurs lief, auch immer wieder hinterfragt. Also wie politisch korrekt ist denn überhaupt dieser Film? Ich finde, es kommt eine Selbstironie mit rein, wie ich den Film auch überhaupt ganz so ironisch finde. Also er beobachtet alles immer aus einer Distanz heraus. Und Ulrich Köhler hat ja lange Zeit im Kongo gelebt mit seinen Eltern, die Entwicklungshelfer waren. Da hat er ja auch seinen Film Schlafkrankheit, hat er dann ja später in Kamerun gedreht. Da geht es dann um einen deutschen Arzt, also wie sein Vater war Arzt. Und da hat er schon mit dem Jason-Darsteller Jean-Christophe Fouly zusammengespielt für Schlafkrankheit. Der Film lief dann ja auf der Berlinale. Der Regisseur, also der Schauspieler kam und es gab dann so einen rassistischen Vorfall im Hotel. Und da hat sich Uli Köhler eben als weißer Retter aufgespielt. Und diese Szene greift er eben aus. Also die Medea, die entsteht, wird auf der Berlinale eingeladen. Die Figur von Jean-Christophe Fouly kommt angereist und wird dann im Hotel eben von jemandem angemacht, warum er da überhaupt sitzt und warum er rauchen würde.
Hier können Sie nicht rauchen.
I'm sorry, I don't speak German.
This is a non-smoking area. You can smoke here.
It's wet, it's cold. Plus, I'm not smoking, so.
You will have to leave this area.
Ja, und die Situation eskaliert. Er muss dann den Ausweis zeigen und mitten rein kommt eben die von Maren Eckert gespielte Medea. Die spielt sich dann hier als weiße Retterin auf und entmündigt eigentlich dadurch die Figur des Jean-Christophe Fouly. Und da ist man eben auch so drin in der eigenen Unmacht, weil man ja so Situationen auch kennt, manchmal auch angreift, manchmal nur zuschaut. Aber egal, was man macht, man wird missverstanden.
Wenn wir jetzt nochmal auf diesen Medea-Stoff schauen, wie interpretiert denn Köhler die Sage, den Mythos?
Also mal wird das spiegelbildlich eingesetzt, mal kontrapunktisch. Es gibt viele Szenen zu sehen, das finde ich immer ganz spannend. Und ja, Medea hat ja Angst um ihre Kinder und die von Maren Eckert gespielte Maya hat auch gerade eine Trennung, hat Angst um ihre Tochter, wie geht es weiter? Und dann ist Jason ja im Grunde der Täter, der Krieger. Hier ist er aber derjenige, der ausgegrenzt wird. Also da verkehrt sich was. Und insgesamt kommt eben die große Frage auf, hier ist die Medea nicht die gefühlsduselige Mutter, der Racheengel, das Opfer, sondern sie ist eine Kriegerin. Und sie wird eben nach Afrika kommen und dort wird sie ausgegrenzt. Und dadurch kommt eben die große Frage auf, darf man eine reale Geschichte, die ganze Kolonialgeschichte eigentlich umdeuten? Darf eine Weiße auf einmal stigmatisiert werden? Und das ist dann alles Thema auf der Pressekonferenz der Berlinale.
Doch, c'est normal de faire des films pour les gens de son milieu.
I'm sorry, Hans Krappen, Rundschau. Is it a movie for white people?
Who cares? It's a masterpiece. But if you talk long enough, you know, of course you'll find a problem there. It's like, oh my God.
Ja, also da geht's um eine Situation, Susanne, die kennen wir alle. Man kann doch Filme machen für das eigene Milieu. Warum muss man unbedingt Filme für Schwarze machen? Also das wird alles verhandelt und wir kennen diese Fragen allzu gut, oder?
Auf jeden Fall. Du hast ja schon eingangs gesagt, eine sehr komplexe Gemengelage, viele Themen, die Ulrich Köhler behandelt. Bekommt er denn diesen Themenkomplex zusammengebunden?
Ja, das würde ich auf alle Fälle sagen. Und ich finde den Film unheimlich unterhaltsam. Er hält uns auch allen Spiegel vor. Und natürlich lässt er das ein Fettnäpfchen auch nicht aus. Also, aber er hinterfragt sich dann auch eben immer wieder durch die ganze Konstruktion. Also das ist alles schon sehr smart gemacht. Und die Medea, die da gezeigt wird als Film im Film, die würde ich schon gerne sehen, weil da geht es dann um die Wut, Trauer, Eifersucht auf ganz existenzielle Art und Weise.
Anke Lewicke über den Film Gavagai von Ulrich Köhler ab Donnerstag im Kino. Das war es mit Vollbild. Uns gibt es linear im Programm vom Deutschlandfunk Kultur samstags von 14.30 Uhr bis 16 Uhr oder natürlich im Podcast über die Deutschlandfunk-App. Ich bin Susanne Burg.